Jetzt kommen wir zu einer Frau, die eine unglaubliche Abenteuerlust hat, einen unglaublichen Drive hat. Jasmin Böhm ist 33 Jahre jung, lebt mit ihrem Sohn in Offenbach, aber ist eigentlich überall auf der gesamten Welt zu Hause. Mit ihm radelt sie um den Globus etliche 1000 Kilometer.
Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich eigentlich so losgelaufen. Zu laufen mit einem damals zweijährigen Kind war halt für mich irgendwie so nicht drin gewesen. Und dann habe ich mir überlegt, dass wir diese Fahrradtour machen. Also ich habe Fahrradfahrt früher eigentlich ziemlich gehasst, weil ich es so anstrengend fand.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Folge 39, Bikers Paradise Podcast. Wir sind am Start. Wir, das sind Alex Hüfner und Martin Gerz.
Ja, und es ist fast die vierte Staffel haben wir voll.
Fast die 40 ist da.
Die 40, 40.
Hättest du das gedacht vor einem Jahr, dass wir...
Nee.
Ich auch nicht. Nee. Nee. So ehrlich muss man dann auch mal sein, ne?
Ja, dann haben wir beide nicht gedacht. Und jetzt haben wir uns schon richtig aneinander gewöhnt.
Ja, ich kann schon gar nicht mehr ohne dich.
Nee, ich auch nicht.
Gut, herzlich willkommen im Paradies. Alex, was macht deine Stimme? Du hast ja am Wochenende die ganze Zeit geredet. Also genauso wie ich.
Naja, die ist ein bisschen angeschossen.
Ja? Ja. Aber es klingt schon viel besser als am Sonntagabend, muss ich sagen. Ja, doch. Du hast dich ein bisschen was erholt.
Du meinst, ich habe eine Chance, ja, wieder zurückzukommen
ins Leben. Unter die Lebenden.
Unter die Redenden.
Ja, für alle, die nicht da waren, wir waren bei der Velo Berlin. Großes Fahrradfestival in der Hauptstadt, Tempelhofer Feld. Hangar 5 war es diesmal. Wechselt so von Hangar zu Hangar immer jedes Jahr, ne? Je nachdem, wo gerade frei ist.
Eine Wandermesse.
Und es ist wieder toll gewesen. Vergangenes Jahr haben wir ja unsere erste Folge zur Velo rausgebracht. Und dieses Jahr haben wir Einjähriges dort gefeiert und deshalb hatten wir auch einen Stand da.
Und der war wirklich sexy, ne? Wir haben uns auch viel Mühe gegeben.
Wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben uns in Unkosten gestürzt, ne? Ja, also das muss man auch dazu sagen. Wir haben ein Riesenzelt gehabt, ne? 3x3 Meter, ein riesengroßes Banner uns anfertigen lassen.
Das haben alle geliebt übrigens.
Das haben alle geliebt, genau, weil es nach Paradies aussieht und nach Fahrradfahren. Genauso sieht auch unser neues Logo aus, was wir uns in Zusammenarbeit mit Sixer bei Instagram, haben wir schon verlinkt, könnt ihr da alles sehen, ausgearbeitet haben. Also er hat es für uns gemacht, der Ralle. Und daraus haben wir dann noch T-Shirts drucken lassen. Bei Black Ink in Neukölln, Siebdruck, feinste Qualität und die gab es nur auf der Velo zu gewinnen.
Genau. Und die Leute haben das echt gefeiert, ne?
Ja, das war schon
und es
cool.
Hat so einen Spaß gemacht. Aber was mir am besten gefallen hat, ist, dass Leute wirklich ganz bewusst zu uns gekommen sind, unsere Hörer, um uns mal zu sehen.
Ja.
Wir haben sogar, es wurde zum ersten Mal in meinem Leben, wollte jemand ein Selfie mit mir haben. Ich kannte das nicht. Ich meine, hier, Martin ist ja ein Superstar, aber für mich war das Neuland irgendwie. Ich bin jetzt, Menschen wollen sich mit mir fotografieren lassen.
Schon. Sind auch Leute aus fremden Bundesländern, weit entfernten Bundesländern gekommen, um da zu sein. Es war echt großartig. Und genauso schön waren dann eben auch die Kontakte mit Leuten, die uns überhaupt nicht kannten und uns da kennengelernt haben und gemerkt haben, ach, du sind jetzt gar keine Idioten, sondern die sind ja ganz sympathisch.
Nee, und ich muss sagen, unsere Hörer sind total cool. Total tolle Menschen und wir haben wahnsinnig viele nette Gespräche auch geführt.
Kannst du dich an den Tandem Matthias erinnern, der mit seiner Freundin ein Tandem ausprobieren wollte?
Ja.
Die haben uns übrigens bei Instagram geschrieben, das hast du wahrscheinlich gar nicht gelesen. Mhm. Ich soll dir sagen, die haben es ausprobiert, aber für ein Tandem-Rennrad, so wie du es hast und wie du es gerne verkaufen würdest, reicht es dann noch nicht. Also ich soll dir freundlich absagen.
Was reicht da nicht? Die Beziehungstiefe?
Damit sich, nein, die Erfahrung.
Du musst dazu sagen, dass ja die große Frage war, ob seine Freundin es wagt, sich hinten mit aufs Tandem zu setzen. Das war ja der Test.
Weil hinten ist man ja blinder Passagier bei so einem Tandem. Ne? Und der Matthias hat dann auch noch geschrieben, übrigens, kennt ihr Philipp Woolway? Kennst du Philipp Woolway?
Nee.
Bei Strava. Ist irgendwie eine Strava-Legende.
Ich bin ja nicht bei Strava.
Ach, naja, daran liegt's wohl. Aber du bist eine Brompton-Legende. Und er ist auch eine Brompton-Legende.
Okay.
Ja, auch guck mal. Auf einmal werden die Ohren ganz groß, die Augen ganz groß. Und jetzt, ach, Brompton, interessant.
Ja, du hast das Zauberwort gesagt.
Genau. Und der Matthias hat geschrieben, kennt ihr den? Der ist 100 Tour de France Berge nachgefahren mit einem Brompton.
Weißt du, dass das keinen Spaß macht?
Und hat auch Rennradfahrende Menschen überholt. Und die fanden das überhaupt nicht witzig.
Du, dann muss das aber ein Tier sein, weil wir haben mal trainiert und sind auf den Brocken hochgefahren. Für Utah damals. Mhm. An so einem Wochenende. Und da war wirklich einer mit einem Brompton, der da hoch wollte. Und der hat schon echt gekämpft, um auf den Brocken raufzukommen. Also, Spaß macht es nicht. Das muss man schon wollen.
Ja, vielleicht für den Fame einfach.
Für den Fame.
Für den Fame leiden.
Genau, wir kennen ja viele Menschen mittlerweile, die Dinge machen, die unerklärlich sind und die es einfach wollen.
Da haben wir übrigens bei der Velo auch jemanden kennengelernt. Wir haben ein schönes Interview gemacht mit Monika Sattler. Die hält 2 Weltrekorde im Fahrradfahren.
Ja, genau. Und richtig krasse Weltrekorde.
Die ist einmal die Vuelta España den Profis vorweg gefahren. Also komplett. Immer am gleichen Tag ist sie morgens früh aufgestanden, in aller Herrgottsfrühe losgefahren, die Etappe. Und die Männer sind dann irgendwann mittags gestartet und hinterhergefahren. Sie ist da im Nationalfernsehen übertragen worden. Und ich glaube, jeder 5. Spanier kennt wahrscheinlich Monika Sattler.
Tolle Frau, aber nicht, das kommt noch ein bisschen später.
Genau, das ist das Interview, was wir aufgenommen haben. Das kommt in der nächsten Folge, also nächste Woche Freitag. Denn wir haben jetzt eine andere Frau am Start, die... Ja, du willst was sagen? Komm, sag's.
Ja, bevor du auf unseren Studiogast zu sprechen kommst, ich muss dir doch noch was erzählen. Ich muss dir doch das Zelt zurückbringen.
Achso, unser Standzelt.
Unser Standzelt.
3x3 Meter.
Und es musste ich tatsächlich mit dem Auto transportieren, weil es so groß und schwer ist.
Ja, das war in einem Hardcase, ne? So ein Flightcase drin.
Und das musste ich nach Neukölln bringen.
Und das ist ja um die Ecke.
Das ist um die Ecke. Das ist alles. Ich habe mir das auch vorgestellt, so, ich fahre da mal los und schmeiße es da raus und dann komme ich wieder. Und die Hinfahrt war auch total easy über den Stadtring, irgendwie rausgeschmissen, alles cool, setz mich ins Auto, fahr wieder los, will auf die Autobahn, Stadtring wieder zurück, gesperrt, Unfall, Britzer Tunnel. Und dann ging die Odyssee los. Ich bin mit dem Auto nicht mehr aus Neukölln rausgekommen. Ich bin immer gefahren, habe mir immer neue Routen rausgesucht, aber da alle von der Autobahn runter mussten, war ein infernales Chaos. Und die Straßen sind ja in der Ecke sowieso nicht so gut befahrbar. So.
Oh, was soll denn das heißen? Ich wohne auch in Neukölln.
Aber du fährst ja kein Auto.
Nee, ich fahr Fahrrad. Da wärst du dann vorbeigekommen. Ne?
Nach einer Stunde war ich nicht zu Hause. Nach einer Stunde durch Neukölln irren, hatte ich so die Schnauze voll, dass ich das Auto geparkt habe, mein Fahrrad rausgeholt habe und mit dem Fahrrad nach Hause gefahren bin.
Quatsch.
Ja, natürlich. Ich war so sauer.
Aber wie toll ist es denn, dass du einen Brompton immer parat hast in deiner Hosentasche?
Ich habe nicht das Brompton genommen, ich habe mein Lastenrad genommen, ist auch im Auto. Dadurch, dass ich eigentlich nur mit dem Rad fahre in der Stadt, ertrage ich dieses... Stehen nicht mehr.
Genau so geht es mir auch. Dieses ständige im Stau stehen und nicht vorankommen und die Fahrbahn verengt sich, weil da irgendeine Baustelle ist. Es wird ja überall gebaut, immer stets und ständig in Berlin. Und mit dem Fahrrad hast du diese Probleme einfach nicht. Das ist der ganz große Vorteil in einer Großstadt mit dem Fahrrad. Jetzt kommen wir zu einer Frau, die eine unglaubliche Abenteuerlust hat, einen unglaublichen Drive hat. Jasmin Böhm ist 33 Jahre jung, lebt mit ihrem Sohn in Offenbach, aber ist eigentlich überall auf der gesamten Welt zu Hause. Mit ihm radelt sie um den Globus, etliche 1000 Kilometer. Der kleine Emil ist 2, als Jasmin ausbrechen muss aus dem alltäglichen Leben, aus der Tretmühle, in dem wir alle irgendwie gefangen sind. Erstmal geht es mit dem kleinen Emil und dem Rad nach Südspanien. Mittlerweile sind viele Länder bereist worden, Erfahrung gesammelt worden, viele Kilometer sind dazugekommen. Jetzt ist sie wieder auf Abenteuerreise und diesmal ist alles komplett anders. Sie sind ohne Fahrrad unterwegs, das soll dann erst in Australien dazukommen, aber das erzählt sie uns jetzt alles selber in unserem Interview.
Unser Gast im Paradise.
Willkommen im Bikers Paradise, Jasmin Böhm, hallo.
Hi.
Hallo Jasmin.
Wo seid ihr denn jetzt gerade?
Aktuell sind wir in Italien, in Udine.
Ihr seid gerade aufgebrochen zu einem riesigen Projekt und da geht es über den Landweg nach Asien. Wie muss ich mir das vorstellen?
Wir wollen nicht mit dem Flugzeug fliegen, sondern halt Züge, Busse, alles, was halt so möglich ist, vielleicht auch mal segeln oder so, irgendwie irgendwie vorwärts kommen, ohne ein Flugzeug zu benutzen. Und wenn wir dann es nach Australien schaffen sollten, dort entweder neue Fahrräder kaufen oder meine rüberschicken, oder vielleicht fliegt ja auch gerade jemand hin, der meine Fahrräder mitnehmen kann. Das von meinem Sohn, und dann da halt noch eine Fahrradtour machen.
Wie bist du denn auf diese Idee gekommen, über den Landweg nach Australien? Also über den Landweg geht es natürlich nicht nach Australien. Die letzte Etappe muss dann natürlich irgendwie über Wasser gehen. Wie bist du da drauf gekommen? Wieso, weshalb, warum?
Ja, also ich habe die letzten Jahre ganz viele Fahrradtouren mit meinem Sohn gemacht, und das war alles so in Europa, und irgendwie hatten wir da halt jetzt schon so ziemlich alles so abgeklappert, wo man halt so hinfahren kann, und jetzt musste es halt weiter weg sein, und ich hatte halt keine Lust, mich jetzt ins Flugzeug zu setzen und dann in so einer ganz anderen Welt auszusteigen, weil das liebe ich halt sonst an unseren Fahrradtouren, dass wir halt einfach vor der Haustür losfahren und sich die Landschaft halt unterwegs so verändert, so dass man halt so diesen schleichenden Übergang immer so mitbekommt. Das finde ich halt so interessant, und das hat man halt nicht, wenn man einfach so die Taschen packt und dann aus dem Flugzeug aussteigt.
Was du gerade ansprichst, so diesen leichten, langsamen Übergang der Landschaft hin zu anderen Vegetationsformen, oder dann auf einmal kommt man langsam in die Berge, das habe ich auch bei meiner ersten langen Fernreise mit dem Fahrrad mitbekommen. Ich fand das unfassbar toll, so im Hochsommer in Deutschland losfahren. Hier ist alles irgendwie nicht grün, sondern braun, und dann bin ich langsam in die Alpen gekommen, dann ist es grüner und immer grüner und immer grüner, und auf einmal ist man in den Alpen und dann ist man an einem tollen See. Das war ein unfassbares Gefühl. Wie war das damals bei dir am Anfang, wo du deine erste lange Fernfahrt gemacht hast?
Ja, also ich habe das auch so wahrgenommen. Das Allercoolste finde ich halt einfach immer, dass man ab dem Moment, wo man losfährt, also obwohl man noch in den gleichen Straßen ist, wo man irgendwie jeden Tag einkaufen geht und zum Supermarkt geht oder das Kind irgendwie in den Kindergarten fährt oder so, irgendwie in den gleichen Straßen beginnt schon so das Abenteuer. Also das Gefühl ist einfach was ganz anderes. Man fühlt sich schon, nur weil man auf dem Fahrrad sitzt und losfährt, irgendwie schon so, als wäre man mitten in so einem riesigen Abenteuer, obwohl eigentlich alles gleich ist. Und das liebe ich halt so, dass man irgendwie ja einfach merkt, sobald sich halt das Mindset so ein bisschen ändert, ist irgendwie das ganze Setting schon was ganz anderes. Ja.
Deutschland, Australien, da kommen ja ein paar Kilometer zusammen jetzt. Wie viel Zeit habt ihr euch eigentlich jetzt genommen für das Projekt?
Ja, so ungefähr 1,5 Jahre, habe ich gedacht.
Krass, hast du dir einen Zeitplan geschrieben, oder anders gefragt, wie genau hast du dieses Abenteuer durchgeplant?
ungefähr gar nicht. Also ich wünschte, die ganze Zeit hätte man ein bisschen mehr geplant. Also ich habe jetzt mal so ganz grob überlegt gehabt, dachte, es macht vielleicht Sinn, wenn ich mal so annähernd weiß, in welchem Monat ich vielleicht irgendwo ankommen möchte. Und jetzt habe ich gesagt, dass wir vielleicht so im Januar in Australien sind. Jetzt haben wir April. Also so, das ist mein einziger Plan.
Das ist der Plan. Ja. Ich meine, dazu gehört ja auch schon sehr viel Mut, einfach nicht zu planen, weil ich kenne das von mir, ne, von den Touren, von den Radtouren, die ich gemacht habe, von den langen. Ich habe immer einen Plan, der ist am Ende immer anders, aber der Plan, den ich ursprünglich hatte, gibt mir immer eine Sicherheit zumindest. Oder ja, man hat so ein Sicherheitsgefühl. Und da bewundere ich dich ja gerade für deine Herangehensweise, muss ich gestehen.
Ich fände das viel zu viel Arbeit, wenn ich dann den ganzen Weg planen müsste. Also ich wüsste gar nicht, wie das gehen sollte, so für 1,5 Jahre. Also ich bin jetzt schon überfordert, einfach nur zu planen, wo wir nächste Woche sind. Und denke mir so, oh, ich fahre einfach mal gucken.
1,5 Jahre ist ziemlich lang. Wie finanzierst du das?
Ja, muss ich dann auch mal unterwegs gucken. Also ich hatte ein Buch geschrieben gehabt, davon hatte ich ein bisschen gelebt, aber die Einnahmen, die kriegt man immer erst am Jahresende. Dann mache ich ein bisschen über Social Media und habe ein bisschen was gespart von Vorträgen, die ich jetzt im Winter gemacht hatte. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt so 5.000 Euro angespart, mit denen sind wir los. Und ich weiß, dass ich mit 5.000 Euro nicht durchkomme, aber ich hoffe einfach, dass sich halt weitere Sachen ergeben. Ich habe ein paar weitere Buchprojekte in Aussicht und habe meinen Laptop dabei und werde einfach weiterhin unterwegs arbeiten. Also ich sehe das halt so, ob ich jetzt zu Hause sitze und das mache oder unterwegs, ist für mich halt kein Unterschied. Ja,
oh, ist ein sehr guter Plan. Wie alt ist denn dein Sohn Emil jetzt eigentlich?
Der ist jetzt 5.
1,5 Jahre obendrauf, da kommt ja schon langsam die Schulzeit. Hast du da ja schon irgendwas in Planung?
Dass er in die Schule geht, also das ist der Plan. Aber ansonsten noch nicht so viel. Nee. Also ich weiß noch, wir haben zum Beispiel jetzt die Wohnung aufgegeben und haben jetzt keine Wohnung mehr in Offenbach. Also in der Nähe von Frankfurt hatten wir gewohnt. Und jetzt habe ich halt ein paar Möbel untergestellt, aber wir wissen dann auch gar nicht, wo wir dann wohnen, wenn wir wiederkommen. Also das sind dann so Sachen, da werde ich mich dann wahrscheinlich, wenn wir in Australien sind und ich dann nicht mehr so viel von dem Weg planen muss, werde ich mich dann damit auseinandersetzen, wie es dann weitergeht, wenn wir daheim sind.
Hat der Emil eigentlich so ein Vetorecht? Also konnte er auch sagen, ich will aber lieber 5 Monate ins Disneyland nach Paris oder in Heidepark Soltau? Das wäre ja auch eine stattliche Fahrradtour gewesen von Offenbach dahin.
Ja, also wenn es nach Emil gegangen wäre, hätten wir gleich wieder eine Fahrradtour gemacht, weil er die Fahrradtouren halt einfach super, super cool findet und er vermisst auch das Fahrrad auf jeden Fall. Aber deswegen haben wir die Skateboards dabei. Und das macht ihm halt auch voll Spaß. Das ist halt jetzt einfach so ein bisschen anders als sonst. Ich vermisse das Fahrrad auch übertrieben. Es ist einfach eine andere Art zu reisen. Aber wir wissen ja, dass wir ab Australien dann reisen. Und er freut sich schon jetzt voll auf Australien, ja.
Du hast früher 3 Jobs gehabt und warst so irgendwie in einem Hamsterrad gefangen. Und dann hast du damals deinen Mut komplett alles zusammengenommen und bist einfach losgefahren. Was war denn da bitteschön die Initialzündung? War das wirklich, dass einfach das Fass übergelaufen ist? Oder hattest du das schon immer im Hinterkopf? Weil ich habe auch gelesen, dass du als 19-Jährige schon mal eine Weltreise gemacht hast.
Ja, also so das Reisen war immer so ein Riesenteil von mir gewesen. Und das kam dann irgendwann mit Kind im Kindergarten einfach zu kurz alles. Also ich war halt dann echt in diesem Leben, was ich früher, so Anfang 20 immer gesagt habe, was ich niemals fühlen werde. Dass ich halt einfach nur noch am Arbeiten war und eigentlich das Geld halt gerade so zum Überleben gereicht hat und man da auch nicht zur Seite legen konnte. Und irgendwie ging es einfach immer so weiter und weiter und weiter. Und man hat so das Gefühl, man kommt da gar nicht raus. Und hat gar keine Zeit mehr, die man so miteinander verbringen kann. Und es war halt so voll das Gegenteil von dem, was ich, also für was ich so im Leben stehe, nämlich, dass man den Tag so gut es geht nutzt und sein Leben einfach so lebt, wie es einem gefällt.
Gab es dafür eigentlich immer mal einen Plan B, wenn ihr irgendwo auf Tour wart und oder seid ihr an Punkte gekommen, wo das wirklich mal kritisch war oder wo man am liebsten umgedreht wäre? Gab es da so eine Situation?
Nee, also umgedreht nicht, aber ich habe die Routen immer mal wieder geändert. Auf einer Fahrradtour, es passieren immer unvorhergesehene Dinge. Ich habe auf der allerersten Tour, wo wir waren, hatte ich einen Bänderriss gehabt nach einem Monat. Und ja, es war so blöd. Ich hatte auch mal ein Skateboard dabei. Wir waren so oft skaten. Ich war jeden Tag Fahrrad fahren. Und dann sind wir gerade am Strand angekommen. Und direkt am allerersten Tag bin ich im Sand umgeknickt.
Oh nein.
Und, ja, Das war halt so richtig, das ist so typisch. Halt so da, wo man es nicht erwartet, passiert dann irgendwie sowas. Und dann hatte ich 2 Bänder gerissen gehabt. Und,
2?
Und ich konnte dann halt nur mit Krücken laufen. Und dann haben wir so 1 Monat auf dem Campingplatz gewartet. Und dann ging es nach 1 Monat aber auch wieder weiter. Also ich habe einfach gedacht, okay, entweder wir kommen halt noch weiter oder ich muss halt nach Hause. Aber zu Hause hat ja erstmal auch nichts auf mich gewartet. Deswegen habe ich gedacht, wir warten jetzt einfach auf den Campingplatz. Und ja, Fahrradfahren ist eigentlich ganz gut, wenn man sowas hat, weil der Fuß ist ja so stabilisiert und außer das Laufen beim Schieben, das war halt so ein Problem, ja.
Wie bist du denn du damals eigentlich zum Fahrrad gekommen? Hattest du schon irgendwelche Vorerfahrungen, auch mit langen Touren oder so?
Nee, überhaupt gar nicht. Also wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich eigentlich so losgelaufen. Also ich wollte halt einfach so nicht ins Flugzeug oder ich wollte auch nicht in den Zug oder ins Auto. Ich wollte einfach so raus und losgehen. Also das war so meine Motivation. Und zu laufen mit einem damals 2-jährigen Kind war halt für mich irgendwie so nicht drin gewesen. Und dann habe ich mir überlegt, dass wir diese Fahrradtouren machen.
Vielleicht mal so eine philosophische Frage. Was hat dich das Fahrradfahren gelehrt?
Boah, für mich ist Fahrradfahren echt so die absolute Freiheit irgendwie. Also ich komme da irgendwie so voll bei mir an und irgendwie, ja, man ist so sehr bei sich und in der Natur. Ich kann es gar nicht beschreiben. Dieses Gefühl ist einfach so unfassbar schön. Also ich habe Fahrradfahrt früher eigentlich ziemlich gehasst, weil ich es so anstrengend fand. Aber irgendwie jetzt und mittlerweile, ich hätte das nie gedacht. Ich dachte immer, das ist eher so ein Mittel zum Zweck, dass wir halt so eine coole Art haben zu reisen und viel draußen sein können. Aber mittlerweile liebe ich es einfach so krass. Und gerade auch mit Emil zusammen, weil man irgendwie so diese Entschleunigung hat und diese Langsamkeit irgendwie so zu schätzen weiß. Und irgendwie weiß man nie, wo man abends ankommt. Und man ist so stolz, wenn man es dann abends geschafft hat und irgendwie an dem Ziel angekommen ist, weil man weiß, dass man das alles mit dem Fahrrad zurückgelegt hat. Also das ist einfach so ein gigantisches Gefühl jedes Mal wieder. Ja.
Jetzt seid ihr ja schon immer mehrere Monate unterwegs gewesen. Und da muss man ja im Prinzip alles dabei haben, ne? Für alle, für schönes Wetter, für schlechtes Wetter und dann ein Zelt und dann Verpflegung und Wasser. Und wie viel Kilo hast denn du dabei gehabt auf deinen Touren bis jetzt immer? Wie muss man sich das vorstellen?
Also wenn ich schiebe, sind es immer so grob 80 Kilo mit Emil mit dabei und meinem Fahrrad und seinem Fahrrad und dem Gepäck und so weiter.
Und die musst du dann ja auch immer mal wieder alleine bewegen, ne?
Ja.
Das geht ja nicht anders.
Ja, als wir ins Nordkap gefahren sind, war das schon echt krass. Man kann sich ja vorstellen, also wir sind so über Norwegen hochgefahren. Das ist ja auch so die bergigste Strecke, die man fahren kann. Aber die Strecke durch Schweden wäre zum Beispiel von den Distanzen zu groß gewesen, also mit Emil und mir, weil man dann da halt auch mal so 300 Kilometer nichts hat. Und dann hätte ich zu viel Wasser zum Beispiel und Essen und so gebraucht. Und das hätte ich nicht auch noch mittragen können. Also so Probleme kriegt man dann halt leider, die man alleine dann nicht hätte, weil das ist ja nicht so das Riesenproblem, sich für 3 Tage mal mit Trinken und Essen einzupacken. Und am Anfang war das echt so, dass ich dachte, ich krieg das nicht hin, diese 80 Kilo über diese enormen Berge drüber zu bringen. Aber irgendwie, man denkt dann so in Etappen und denkt immer so, dieser Berg heute noch, heute sind es noch 3 und dann gucken wir erstmal und dann sind es halt morgen nochmal 2 und dann und so weiter. Ja, und irgendwann ist das so völlig normal und man kommt am Nordkap an.
Ist euch auch Wahnsinn. Wie viel Gepäck habt ihr jetzt dabei? Jetzt ist ja alles anders.
Ja, jetzt ist alles anders, aber es ist trotzdem voll schwer. Also jetzt habe ich so, ich habe es letztens mal gewogen, jetzt habe ich 40 Kilo, die ich halt trage.
40 Kilo?
Boah. Aber ich habe halt das ganze Campingkram dabei. Also der Rucksack besteht so ein Viertel aus Kleidung für 2 Personen. Und der Rest ist halt so Schlafsack, Matratzen, Gaskocher, Zelt und so weiter, was man halt alles so braucht zum Campen. Und dann, das wiegt so ungefähr 16 Kilo alles zusammen. Und dann habe ich aber noch meinen, ich glaube, so 14 Kilo mit so Elektrokram.
Du meintest vorhin, dass du relativ wenig vorbereitet hast. Ich habe auch gelesen, dass aber trotzdem die vergangenen Monate harte Arbeit und stressig waren. Also ja. Wie hast du dich denn da jetzt überhaupt vorbereitet?
Also ja, die Vorbereitung zu Hause, die hatte halt gar nichts mit der Route zu tun. Also die Route habe ich mir halt überhaupt gar nicht überlegt. Aber zu Hause habe ich halt so Sachen, zum Beispiel habe ich mir eine neue Kamera und Objektive besorgt. Ich habe mir einen Laptop besorgt, mit dem man gut Videos schneiden kann und all so ein Kram, was ich halt sonst auf den Fahrradtouren nicht mit hatte, weil es einfach zu schwer gewesen wäre. Hatte ich halt jetzt gedacht, jetzt ist mal cool, jetzt kann ich das mal machen und kann vielleicht auch bessere Qualität da irgendwie bieten. Und das war zum Beispiel eine Vorbereitung, sich da mit diesem ganzen Technikkram auseinanderzusetzen, dann halt, was wir mitnehmen, was für einen Rucksack wir nehmen. Ich habe mir einen neuen Rucksack gekauft, der irgendwie mir keine Rückenschmerzen macht. Und also ein Kram halt. Also so Ausrüstung war lange. Und dann haben wir halt die Wohnung aufgelöst. Das heißt, ich musste meine ganzen Sachen verkaufen. Das waren so die Dinge.
Du hast dich ja schon verabschiedet von deiner Familie. War da nicht die Versuchung groß, einfach zu sagen, ich will eigentlich nicht weg von euch, ich vermisse euch jetzt schon, wir bleiben einfach hier?
Ja, es ist auf jeden Fall so ein Punkt, ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto schwieriger ist es irgendwie. Also es hat mich so ein bisschen daran erinnert, als ich damals nach der Schule los bin, mit 19, da habe ich auch extrem geheult, als ich losgegangen bin. Und kann mich noch genau erinnern, als ich da an diesem Gate stand und mir so dachte, oh mein Gott, ich will da nicht alleine rein. Ich habe voll Angst und hat also wirklich so eine Panik. Und ich glaube, ich habe eher aus Panik geweint. Und dieses Mal ist halt eher so, ich habe halt meine Mama vor mehreren Jahren verloren, als ich 24, 25 war. Und da weiß man einfach so, das Leben kann halt schnell vorbei sein. Und dann irgendwie so der Oma, die schon 83 ist, Tschüss zu sagen und dem Papa und so weiter. Das ist halt irgendwie, man weiß, man ist über ein Jahr weg, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass man sein Leben leben muss. Also das ist halt dann, ja. Und ich glaube, dass die das halt auch wollen, dass ich mein Leben leben möchte. Also dass ich es lebe und mein Sohn halt auch, ja. Und man sollte dann nicht aus Angst irgendwie an was festhalten, was einen aber nicht komplett erfüllt.
Lass mal so vorausschauen nach Australien, wenn ihr da wirklich mit dem Fahrrad dann unterwegs seid. Was machst du denn, wenn Emi mal irgendwie keinen Bock hatte auf Fahrradfahren?
Ja, das kam echt noch nie vor.
Geil.
Also, ja, also ich bin mit Emil, als wir ins Nordkap gefahren sind, am Tag am Ende bis zu 120 Kilometer gefahren und er hat den ganzen Tag mitgetreten.
Krass.
Er liebt Fahrradfahren einfach so krass. Also ich beziehe ihn immer total mit ein und frage immer, auf was er Lust hat und zeige ihm auch immer die Länder, wohin wir fahren und was wir da sehen können. Ich mache es ihm natürlich schon schmackhaft, aber es ist ja auch cool in den Ländern. Also ich zeige ihm halt, was für Tiere da auf uns warten und so weiter. Und ich wette, dass er es mega feiern wird, wenn da so ein Känguru plötzlich vor uns steht. Klar. Oder so.
Das würde ich auch übrigens. Ja. Du bist ja alleinerziehende Mutter.
Ja.
Und das ist ja auch, das ist, macht die ganze Sache ja nochmal viel beeindruckender, was du da auf die Beine stellst. Was ist deine Botschaft an alleinerziehende Frauen?
Ja, zum einen, dass so, also wenn man Abenteuer liebt, dass das Abenteuer nicht vorbei sein muss, wenn man Mutter ist und vor allem, wenn man alleinerziehend ist. Und dass das Leben halt auch einfach als Alleinerziehende wirklich extrem viel Spaß machen kann. Also ich glaube, in dem Moment, wo man alleinerziehend wird, ich glaube, die wenigsten haben sich das selbst ausgesucht und haben sich das bestimmt irgendwie anders vorgestellt mit diesem heilen Familienbild und dass irgendwie alle happy sind und so weiter. Und ich glaube, bei jedem bricht da erstmal so eine komplette Welt zusammen und so der Kindheitstraum irgendwie ist dann weg, den man so seit jeher irgendwie im Kopf hatte. Und ich glaube, viele sehen dann da gar nicht, dass es halt trotzdem extrem cool sein kann. Man trifft auch ganz wenig Alleinerziehende unterwegs, weil es natürlich finanziell auch einfach bei allen immer extrem schlecht aussieht. Aber ja, meine Botschaft ist halt einfach, dass man es trotzdem machen kann, dass man nicht auf jemanden warten muss, bis man es macht. Also so dieser Gedanke irgendwie, ja, ich würde auch gerne mit dem Fahrrad fahren, habe aber total Angst alleine mit meinem Kind. Ich warte, bis ich irgendwann einen Mann finde oder so. Weil keine Ahnung, wer weiß, wann dieser Mann kommt und man sollte es halt einfach alleine machen und es ist auch nicht weniger gefährlich mit Mann an der Seite.
Hast du schon eine Idee, wie diese Reise verwertet werden soll? Also Buch, ARD-Doku, Netflix-Serie, ja. Kinofilm mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle der Jasmin Böhm?
Nee, also ich weiß auch nicht, es kam irgendwie immer mehr in den letzten Jahren. Es war gar nicht so mein Fokus gewesen. Also wenn es nach dem ARD gegangen wäre, wären die auch nach ans Nordkap mitgefahren. Aber ich wollte auch da dann alleine sein. Nee, ich habe keine Ahnung. Also ich werde das so teilen und mal schauen, was passiert.
Das ist eine gute Einstellung.
Ja. Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja, Jasmin, viel Spaß bei deiner Reise. Was ist dann morgen die Etappe oder bleibt ihr jetzt noch ein paar Tage da in Italien?
Nee, morgen wollte ich eigentlich nach Slowenien. Ich weiß immer noch nicht, wohin.
Das ist so krass. Unfassbar.
Das ist mega gut.
Ja. Also unseren Respekt hast du und wir wünschen dir alles, alles nur erdenkliche Gute im Zug, im Bus, auf dem Fahrrad, auf dem Skateboard und bitte nicht umknicken und sind gespannt, wo du landest und wie dann am Ende deine Route aussieht, oder?
Genau. Vielen Dank, Jasmin.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Mehr von Jasmin Böhm und ihrer aktuellen Tour gibt es dann übrigens bei Instagram, das habt ihr ja mitbekommen. Dazu gibt es dann auch noch eine schicke dreiteilige Doku in der ARD-Mediathek. Da geht es aber um die Nordkap-Tour. Und dann gibt es ja auch noch das aktuelle Buch Glück, dich gibt's ja doch. Knallen wir alles in die Shownotes, dann habt ihr das da nochmal im Überblick, wenn ihr mehr von Jasmin Böhm sehen wollt.
Und ich bin wirklich gespannt, weil die hat ja gar nichts geplant, wie die Nummer ausgeht. Das ist schon aufregend.
Tja, also ist ja auch irgendwie geil. Offenes Ende, ne?
Also, nee, vor allen Dingen einfach überhaupt keinen Plan zu haben.
Ja, das Schöne ist ja auch, es kommt ja sowieso alles anders. Du kannst ja den besten Plan der Welt haben. Meistens musst du den umschmeißen.
Ja,
und das
gut.
Hat sie ja nur auch gelernt.
Ja gut, aber so ein Plan beruhigt ja im ersten Augenblick, ne, weil du denkst, er funktioniert. Mhm. Dass es sowieso nicht so passiert, ist ja klar. Aber von vornherein zu sagen, ist mir da egal, ich setze mich in den Zug oder was auch immer und bam.
Übrigens, ich war ja in Mexiko zu einer Hochzeit eingeladen und
ohne Plan?
Das war alles durchgeplant. Ich habe nichts geplant. Alle anderen Leute, mit denen ich unterwegs war, haben alles geplant. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Es war kein Rennradurlaub, es war kein Fahrradurlaub, aber trotzdem will ich mit dir nochmal kurz über Mexiko reden und Fahrräder. Warst du schon mal in Mexiko?
Ja, und zwar habe ich mal von den USA die mexikanische Grenze überquert als Fußgänger, mit dem Auto und dann als Fußgänger. Und dieses Grenzgebiet ist ein Horrortrip. Weil das ist ja da, wo die alle die ganzen Flüchtlinge rumhängen und sehr viel Kriminalität und so weiter. Und da sind wir irgendwie 10 Minuten die Straße runtergelaufen und haben so einen Schiss bekommen, weil da nur so ganz unheimliche Typen abhängen und die wirklich nicht nach Spaß aussehen. Und dann sind wir ganz schnell wieder so, whoop, ach, na ja, jetzt waren wir in Mexiko, jetzt können wir mal wieder zurückfahren. Ja, Kalifornien ist ja auch ganz nett. So.
Ja, das ist schon nicht ohne. Ne? Die haben ja die Grenze zu den USA bis in das Meer reingebaut. Kann man sich bei Google Street View, glaube ich, ganz gut angucken. Ja, ja, ist schon irre. Aber ich war nicht im Grenzgebiet, ich war in Mexico City, ich war in Taxco, in Acapulco und dann wieder Mexico City. Und ich habe auf der ganzen Fahrt eigentlich keine Fahrräder gesehen, außer in Mexiko-Stadt.
Okay.
Ich bin, oder wir sind da gelandet, sind in ein Taxi losgefahren und dann waren wir so wie auf einer Stadtautobahn. Mehr oder weniger. Und da hat mein Auge dann irgendwann entdeckt.
Dein Auge.
Da ist eine Rennradgruppe. Das habe ich nicht erwartet.
Aber sag mal,
die sind aber nicht auf der Stadtautobahn gefahren, sondern daneben war so eine Parallelstraße, die da mitgefahren ist. Und da waren die unterwegs. Gut beleuchtet. Rennräder konnte ich leider nicht erkennen, was die da fahren. Und das war dann aber auch die einzige Rennradgruppe in den ganzen 15 Tagen.
Und so Privatperson gar nicht. Na, hast du denn in Mexico City so Fahrradinfrastruktur gesehen?
An den großen Hauptstraßen, da waren schon auch mal Fahrradwege. Es gibt ein Fahrradverleihsystem, was wohl sehr, sehr gut angenommen wird. Vor allem halt in diesen hippen Bezirken, ne? Wo alles ein bisschen progressiver abgeht als, sag ich mal, am Stadtrand. Und vereinzelt auch mal ein Rad, das sah... Also so bei Bustouren habe ich das dann gesehen. Da habe ich dann mal vereinzelt einzelne Menschen gesehen. Und das sah auch immer sehr Harakiri aus. Also nicht, weil die schlecht Fahrrad gefahren sind, sondern die sind natürlich flott da dem Straßenverkehr gefolgt. Aber denkst du, die Autos achten da mal auf irgendetwas? So, aber hier mal rechts abbiegen. Ach, huch, da ist ein Fahrrad.
Ups.
Hoppala. Ja, also manchmal denkt man wirklich, die Leute dort vor Ort denken noch so, oh, der Mensch, der ein Fahrrad hat, der hat wohl kein Geld für noch 2 weitere Räder gehabt, um sich ein Auto zu kaufen. Also ich glaube, das ist so das Mindset, was so da am meisten vorherrscht. Ich habe aber einen Rennradladen gesehen. Es war eine sehr noble Gegend, muss ich dazu sagen. Gab es BMC, Track und Brompton.
Ein Rennradladen mit Brompton?
Ja.
Das ist geil, das ist eine Ansage. Ja. Das ist eine Ansage. Ja. Aber hast du jetzt Mexiko mit dem Fahrrad auf deiner Bucketlist?
Nee, das ist mir dann zu heiß. Also Berlin ist schon heiß mit dem Fahrrad, aber hier gibt es wenigstens noch so ein paar Fahrradwege, die dann irgendwo im Sand verlaufen. Aber
na, du sollst ja auch nicht 3 Wochen durch Mexiko-Stadt fahren, sondern durchs Land.
Auch da bin ich mir nicht sicher, ob das geil ist. Erstens, die Straßen sind alle kacke. Ne? Also da war keine vernünftige asphaltierte Straße, so wie man es gerne hätte. Also da musstest du schon alles mit dem Graveler wahrscheinlich fahren. Und dann sind da andauernd irgendwelche Geschwindigkeitsbuckel. Also richtig harte Dinger, wo die Autos dann auch manchmal aufsetzen, weil die so hoch sind. Das kommt alle Nase lang. Ist auch natürlich sehr umweltfreundlich, wenn du mit dem Auto immer wieder bremsen, dann wieder anfahren, wieder bremsen, wieder anfahren. Naja, also so richtig... ist das da noch nicht angekommen, das Fahrrad. Aber es soll wohl in den vergangenen Jahren deutlich besser geworden sein. Und demnächst ist in Mexiko-Stadt wohl auch eine große Wahl. Und da herrschen generell mehr progressivere Kräfte als im Rest des Landes, sage ich mal. Von daher kann es da schon ein paar Schritte in Richtung fahrradfreundliche City geben in den nächsten Jahren.
Na, lassen wir uns überraschen.
Wollte ich nur mal gesagt haben.
Das wäre das denn.
Alles klar.
Dann müssen wir noch Tschüss sagen.
Na dann Tschüss.
Mann, da hast du dir aber früher mehr Mühe gegeben.
Tschüss Alex, tschüss liebe Menschen an den Empfangsgeräten da draußen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Falls ihr gerade beim Einschlafen seid, schlaft gut. Süße, dann haben wir doch alles.
Ja.
Toll, Dankeschön.
Tschüss.
Bikers Paradise, Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.